Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Heute begrüße ich zusammen mit meinem Kollegen Dr. Eugen Mehlhaaf zwei Kandidaten und Teilnehmer unseres Promotionsstipendiums. Im Rahmen der 10. Akademie von Streckmark Schwedhelm bieten wir im zweijährigen Rhythmus ein Promotionsstipendium an. Und Frau Becker ist die Gewinnerin dieses Promotionsstipendiums aus dem Jahr 2023. Und Herr Bui, den ich auch ganz herzlich begrüße, ist ein Teilnehmer, der ebenfalls ganz hervorragend platziert war im Rahmen der Stipendiumsphase 2023. Ja, Frau Becker ist inzwischen Referendarin und hat ihre Arbeit abgeschlossen und eingereicht. Und Frau Becker hat sich mit einem ursteuerrechtlichen Thema beschäftigt, nämlich mit dem internationalen Steuerrecht. Und im Zentrum dieser Arbeit steht die EU-Richtlinie zur globalen Mindestbesteuerung. Die Arbeit selbst geht aber auch darüber hinaus, werden wir vielleicht noch ein, zwei Sätze rüber hören. Herr Dr. Bui, wie Sie jetzt alle schon mitbekommen, hat seinen Titel schon erfolgreich erworben. Er hat die Arbeit abgeschlossen, hat die Promotionsurkunde an der Universität Münster bereits überreicht bekommen und hatte im Zentrum seiner Arbeit als Thema Geschäftsgeheimnisse und deren Bewertung bilanziell, steuerrechtlich auch ein ausgesprochen spannendes Thema, weil es in der Praxis natürlich extrem schwierig ist, wenn es auf den Wert von Geschäftsgeheimnissen ankommt, diese auch nur ansatzweise zu bestimmen. Das ist ausgesprochen kompliziert. Ja, diesen Podcast mache ich zusammen mit meinem Kollegen, wie ich eben schon gesagt habe, Dr. Eugen Mehlhaaf. Und Eugen Mehlhaaf ist zuständig bei uns für die Organisation, ist der erste Ansprechpartner für die Stipendiaten und auch der Chef am Tag der Durchführung des Doktorandentags, der dann bei uns stattfindet. Und wir nehmen den Jahresanfang 2025 zum Anlass, weil ja das Jahr 2025 wieder ein Jahr ist, in dem wir das Doktorandenstipendium, Promotionsstipendium wieder durchführen möchten und wo wir uns auf interessante Bewerberinnen und Bewerbern freuen. Frau Becker, ich starte ganz einfach mal mit Ihnen und frage Sie, warum haben Sie promoviert und wie sind Sie auf die Idee gekommen zu promovieren?
Vielen Dank, Herr Binnewies. Ich habe damals den steuerrechtlichen Schwerpunkt an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel besucht, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und da habe ich eine Seminararbeit zur Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle geschrieben. Und nach Abschluss meines Examens hat mich Herr Professor, bei Professor Stöber habe ich auch als studentische Hilfskraft gearbeitet. Und nach dem Examen haben wir uns besprochen, wie es für mich jetzt weitergehen soll. Als erstes wollte ich tatsächlich dann quasi den Pflichtfachstoff fertig machen und das zweite Examen erstmal beenden, bevor ich zu promovieren anfange. Aber durch die Arbeit am Lehrstuhl hat es mir sehr gut gefallen, an der Universität tätig zu sein. Und man hat ja auch eine gute Bindung dann zum Doktorvater, sodass ich mich dann entschieden habe, tatsächlich nach dem ersten zu promovieren und wissenschaftliche Mitarbeiterin zu werden. Und genau, dann ging es weiter mit meiner Themensuche. Und da habe ich mich dazu entschieden, die Besteuerung der digitalen Geschäftsmodelle fortzuführen und da die globale Mindestbesteuerung ja sozusagen die Fortsetzung der Problematik ist, habe ich mich dann dafür entschieden.
Herr Bui, wie war das bei Ihnen?
Ja, vielen Dank auch für die Einladung meinerseits. Das war bei mir 2021, glaube ich, der Fall, als ich angefangen habe, meine Dissertation zu schreiben. Ich habe, während ich die Universität besucht habe, erst den staatlichen Pflichtteil gemacht, das, was man oft Examen nennt. Und danach habe ich erst einen Schwerpunkt gemacht, sodass ich nach meiner staatlichen Pflichtfachprüfung mir während meines Schwerpunkts überlegen konnte, was ich nach dem Examen mache. Ich habe in verschiedene Rechtsgebiete reingeschnuppert während des Schwerpunkts und für mich herausgefunden, dass der Bereich Information, Daten, Technik, Medien recht ansprechend ist. Und dadurch, dass ich noch recht jung war, habe ich mir überlegt, bevor ich ins Referendariat gehe, könnte ich ja noch mal was dazwischen schieben. Manche überlegen ja vielleicht nach dem ersten Examen einen im Ausland zu machen, die anderen promovieren vielleicht und andere arbeiten erstmal als wissenschaftliche Mitarbeiter. Und für mich selber war das dann so, dass ich sehr gerne meine Seminararbeit während des Schwerpunkts geschrieben habe und dadurch auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin, auch mich wissenschaftlich tiefer mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und so habe ich auch damals dann den Kontakt gesucht zu meinem Doktorvater, der auch dann in der mündlichen Prüfung in meinem Examen mich geprüft hatte. Also das ist schon vor dem Schwerpunkt passiert. Und auf den bin ich dann nochmal zurückgekommen, weil es mir auch sehr gut gefallen hat, worin er geforscht hat. Und da habe ich mich mit ihm auseinandergesetzt und wir haben zusammen ein Thema gefunden, sodass ich das nochmal nach dem ersten Examen machen konnte, bevor ich dann ins Referendariat gegangen bin.
Vielleicht mal noch nachgeschoben an Sie beide. Was haben Sie sich, als Sie gestartet sind, von einer Promotion versprochen?
Also ich habe mir tatsächlich davon erhofft, natürlich ja bestimmte berufliche Vorteile, die damit einhergehen. Aber auch, ich hatte durch meine Seminararbeit schon Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten. Das hatte man ja quasi nur im Schwerpunkt und dann in der Examensvorbereitung nicht mehr. Und diesen Spaß wollte ich dann durch die Promotion vertiefen. Mal schauen, wie es ist, an einer einzelnen Frage wirklich wissenschaftlich langfristig zu arbeiten, drüber nachzudenken, das aus verschiedenen Perspektiven zu beurteilen und zu schauen, ob man selbst irgendwelche Ansätze entwickeln kann, dass man da einfach über sich hinauswächst und sich mit einem Thema so richtig mal festbeißt und darüber, also sich damit beschäftigt.
Wie war das bei Ihnen?
Mir ging es recht ähnlich wie Frau Becker. Ich habe während des Studiums gemerkt, dass man viele sehr interessante Sachen auch sieht und auch reinschnuppert, aber nirgendwo eigentlich richtig tief mal einsteigt. Und es gibt ja wenige Phasen im akademischen Leben oder dann auch, wie ich es jetzt merke, im Referendariat, wo man mal wirklich sich vertieft mit einem Thema auseinandersetzt. Und gerade wenn man die Möglichkeit hat, und Gott sei Dank hatte ich sie, dass man sich mal eine längere Zeit vertieft mit etwas auseinandersetzen kann, womit man vielleicht auch später mal etwas anfangen kann. Das heißt, sich überlegt, ob man in dem Bereich mal später auch arbeiten möchte. Dann finde ich, kann man die Chance gut nutzen. Und deswegen lag die Überlegung eigentlich bei meiner Promotion hauptsächlich zugrunde. Und die beruflichen Vorteile, die Frau Becker auch schon angesprochen hat, die liegen natürlich auf der Hand. Die Vorteile, die mit einhergehen, die nimmt man natürlich dann auch gerne mit. Und wie gesagt, das Hauptsächliche ist natürlich, dass man sich dann tief mit dem Thema auseinandersetzen kann und vielleicht sich dann auch dafür öffnen kann, später auch in dem Bereich tätig zu werden.
Sie haben eben, und das fand ich ganz interessant, intuitiv den LLM-Titel erwähnt, dass viele nach dem ersten Examen denken, bevor ich mit der Referendarzeit anfange, schiebe ich ein bisschen was dazwischen, überlege mir, promoviere ich oder mache ich den LLM. Haben Sie über den LLM auch nachgedacht oder war das überhaupt keine Überlegung bei Ihnen?
Das war tatsächlich kurz eine Überlegung bei mir. Aber erstens ist es ja häufig schon mal eine Kostensache. Gerade wenn man im angloamerikanischen Raum einen machen möchte, ist das ja häufig nicht so mit wenigen Kosten verbunden. Und das ist schon mal für viele, tatsächlich auch für mich, ein kleines Hindernis. Und ehrlicherweise, es gibt ja bei solchen Sachen immer Vor- und Nachteile. Ein LLM ist mit Sicherheit in einer deutlich schnelleren Zeit machbar. Häufig ist es ja nur ein Jahr, für das man ins Ausland geht und dann zurückkommt und schon den LLM hat. Bei einer Promotion zieht sich das meistens etwas länger hin. Aber sich so tief mit etwas auseinanderzusetzen, das ist wahrscheinlich. Ich habe kein LLM gemacht, deswegen kann ich das so nicht beurteilen. Aber wo Sie halt nach der Perspektive gefragt haben, ob ich mir das mal überlegt hatte. Ich hatte mir damals nämlich überlegt, dass es wahrscheinlich nicht so gut möglich ist, sich so stark zu vertiefen. Und wenn man diese Möglichkeit nutzen möchte, dann denke ich, ist die Promotion auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Weg und eine gute Möglichkeit, das so machen zu können.
Sie beide haben ja eben schon erwähnt, die beruflichen Vorteile, die Sie sich davon versprechen. Ich stelle vielleicht mal aus unserer Sicht dar, warum wir beispielsweise in der Kanzlei Streckmark Schwedhelm, wir verstehen uns ja als Boutique, obgleich wir inzwischen auch 38 Steueranwältinnen und Steueranwälte sind, warum wir die Promotion so schätzen, warum wir sie als so wertvoll betrachten. Und Eugen Mehlhaff kann gleich nochmal darauf eingehen, wie ist das in der internationalen Großkanzlei, wo er zunächst seine berufliche Karriere gestartet hat, bevor er zu uns gekommen ist. Und dann, das kann ich in diesem Zusammenhang auch nochmal erwähnen, jetzt zum 01.01.2025 dann auch Partner bei Streckmark Schwedhelm geworden ist. Wir halten die Promotion für so wichtig, weil es ja ein recht eigenständiges Projekt ist. Ich sage immer, das erste Risiko geht man ein, im Rahmen auf die Ausbildung und die Perspektive, wenn man das Jurastudium beginnt. Denn das Jurastudium dauert mindestens 4-5 Jahre bis zum ersten Examen. Und ob man damit erfolgreich ist, ja oder nein, stellt sich dann tatsächlich erst mit diesem ersten Examen heraus. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit des Jurastudiums, dass die Scheine, die man vorher während des Studiums absolviert, die Ausbildung, das sind alles Indizien. Aber wie gut es einem gelingt, dieses Studium abzuschließen und hinter sich zu bringen, das stellt sich wirklich im ersten Examen heraus. Und das wissen Sie beide genauso gut wie der Eugen Mehlhaff und ich. Da gibt es eben die ganz große Differenzierung zwischen den Prädikatsjuristinnen und Prädikatsjuristen und diejenigen, die diese Prädikatsnoten eben nicht erreichen. Und das ist auch mit den beruflichen Perspektiven dann eine völlig unterschiedliche Welt, die sich da auftut. Wir schätzen die Promotion, wie ich schon sagte, weil es ein eigenständiges Projekt ist, wo man selber dafür verantwortlich ist, es durchzuziehen, es zu Ende zu bringen, wo man ins Risiko geht. Ist mein Thema in anderthalb Jahren noch interessant? Sind zwischenzeitlich 4 Promotionen erschienen? Nimmt mein Doktorvater das dann nicht mehr als Endprodukt an oder die Fakultät vielleicht nicht? Wechselt mein Doktorvater woanders hin, ohne dass er seine Doktoranden mitnimmt oder die Doktormutter? Auch das weiß man nicht. Und dieses Mammutprojekt, was es ja durchaus ist, erstens auf den Weg zu bringen und dann auch tatsächlich zu einem Abschluss zu bringen, zu einem Ergebnis zu bringen. Das sagt für uns, für den beruflichen Werdegang aus unserer Sicht sehr viel aus. Abgesehen davon, dass wir eine klassische Zweitberaterkanzlei sind, Steuerberaterinnen und Steuerberater kommen zu uns mit ihren Mandaten. Und das ist auch einfach noch einmal insbesondere für die Jüngeren ein anderes Standing, wenn man promoviert ist, als wenn man das nicht ist. Also vor diesem Hintergrund schätzen wir die Promotion sehr. Bei uns wird auch nicht nur wissenschaftlich gearbeitet, sondern eben auch veröffentlicht. Bei uns wird vorgetragen. Das sind alles Dinge, wo man mit einer Promotion den Grundstein legt. Deswegen halten wir das für besonders wertvoll. In internationalen Großkanzleien ist das anders. Eugen, vielleicht berichtest du da mal, wie da vielleicht auch der LLM im Vergleich zur Promotion gesehen wird.
Hallo von meiner Seite. Also im Großen und Ganzen denke ich schon, dass man sagen kann, dass es ein Stück weit anders gehandhabt wird, einfach weil es im internationalen Kontext, speziell mit US-amerikanischen Kanzleien, der Doktortitel in der Namensführung tatsächlich als Titel keine so hervorgehobene Rolle spielt, wie das Ganze tatsächlich in Deutschland ist. Also amerikanische Kolleginnen und Kollegen stellen sich selten tatsächlich als Doktor vor, sondern da wird irgendwo der Titel PhD mit aufgeführt, aber es ist sicherlich nicht so präsent wie im deutschsprachigen Raum. Was aber auch bei einer internationalen Großkanzlei, und das vielleicht ergänzend zu dem, was du bereits ausgeführt hast, Burkhard, doch auch eine entscheidende Rolle spielt und warum aus meiner Perspektive auch da keine Vergleichbarkeit besteht zwischen einer Promotion und zwischen dem LLM, ist schlicht, weil man einfach, was die Auseinandersetzung, die methodische Auseinandersetzung mit dem Recht im Rahmen einer Promotion einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau, in einer ganz anderen Tiefe arbeiten muss und sich auch selbstständig dann eben fortbildet, als dies im Studium ist. Und wir haben es ja sowohl in Steuerboutiquen als auch in Großkanzleien im Grunde tagtäglich mit Rechtsfragen zu tun, die ungelöst sind, wo man keine von vornherein klare Regelung manchmal hat, sondern man zunächst einmal das Recht anwenden muss, man muss das Recht zunächst einmal auslegen. Und auf diesem Weg, ja, da hilft es meines Erachtens schon durchaus, wenn man eben diesen methodische Fortbildung, möchte ich es mal nennen, der Promotion tatsächlich mitgemacht hat.
Frau Becker-Bui, sagen Sie vielleicht so ein bisschen was auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem Gedanken spielen, promoviere ich nicht. Wie sollte man das angehen im Hinblick auf die Themenfindung? Und wenn man jetzt keine Anbindung zum Lehrstuhl vorher hat, auch im Hinblick auf die Suche einer Doktormutter oder eines Doktorvaters, wie geht man da am besten vor, Frau Becker?
Vielleicht erstmal zur Themensuche. Also ich hatte natürlich das Interesse an dem Thema meiner Seminararbeit und habe das daran angeknüpft, aber ich hatte auch noch alternative Themen mir rausgesucht. Und da ich gerne über etwas Aktuelles schreiben wollte, habe ich einfach in ein paar steuerrechtliche Zeitschriften geschaut und geguckt, worüber im Moment gesprochen wird. Und ob das eventuell Potenzial hat, dass man da auch vertiefter rangeht. Einige Themen bieten sich vielleicht eher für einen Aufsatz an. Andere Themen, selbst wenn man das dann in einem Aufsatz liest, denkt man sich so, ah ja, diesen Punkt hätte man vielleicht nochmal anders betrachten können oder hier würde ich gerne noch tiefer einsteigen. Und so habe ich geschaut, worüber die Steuerrechtswelt im Moment spricht oder was von Interesse sein könnte, habe mir dann eine kleine Liste zusammengebaut. Und dass es am Ende doch die Fortsetzung der Seminararbeit war dann letztlich Zufall. Es hat sich im Gespräch mit meinem Doktorvater dann besser angeboten. Aber ich würde jedem, der promovieren wird, empfehlen, zu schauen, worüber gerade gesprochen wird und ob dann auch vertiefter zu schauen, ob die Themen sich für eine längere Diskussion überhaupt eignen. Und eine Sache, die ich jetzt retrospektiv auch anders machen würde, zu schauen, wie viel Literatur es zu dem Thema schon gibt und ob die Literatur dann auch leicht, also wie leicht verfügbar sie ist. Weil als ich mit der globalen Mindestbesteuerung angefangen habe, war das sehr, sehr frisch. Und zu dem Zeitpunkt gab es fast gar keine Literatur zu dem Thema, sodass der Start doch etwas schwierig für mich war. Und also es gab vereinzelt englischsprachige Literatur, gut, das konnte man auch übersetzen, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man vielleicht ein, zwei Aufsätze gehabt hätte, wo man sich langhangeln kann. Und die Universität, an der ich promoviert habe, war im internationalen Steuerrecht nicht so gut aufgestellt, sodass man dann gewisse Probleme hatte mit Literaturrecherche. Das hat sich auch alles dann geregelt und durch ganz tolle Doktorandenseminare, wie zum Beispiel auch das, was Sie anbieten, habe ich dann auch Kontakt zu Doktoranden geknüpft, der bis heute andauert. Und einige Universitäten sind dann besser aufgestellt und dann hat man quasi da die Verbindung gehabt und da wurden auch ein, zwei Aufsätze rübergeschickt. Aber das war auf jeden Fall eine kleine Schwierigkeit, die ich zukünftigen Promovierenden ersparen möchte und ihnen einfach den Tipp geben würde, dass sie vorher mal schauen, was es so gibt und wie gut das verfügbar ist.
Das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Es hat natürlich einen Vor- und Nachteil. Wenn es schon viel Literatur gibt, dann ist das Thema vielleicht schon ausgeschrieben. Aber wenn es erstmal so gut wie gar nichts gibt, wie die das gerade beschrieben haben, dann sitzt man dann natürlich erstmal vor einem leeren Blatt und dann ist das in der Tat ausgesprochen anspruchsvoll zu starten. Das kann ich sofort nachvollziehen. Herr Bui, was würden Sie künftigen Doktorandinnen und Doktoranden raten, wie sie eine potenzielle Doktormutter oder einen potenziellen Doktorvater ansprechen sollten?
Ja, bei mir hat das tatsächlich keine Lehrstuhlvorgeschichte, wie das ja aber häufig bei vielen Menschen ja der Fall ist, die eine Promotion beginnen. Das schleicht sich ja oft so schon ein bisschen ein über das Studium. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe mir während des Schwerpunkts dann überlegt, welche Professorinnen und Professoren vielleicht in Frage kommen für eine Betreuung. Und man sollte sich einfach trauen, mal diejenigen anzuschreiben, vielleicht nicht ganz ohne Recherche. Das heißt, dass man schon mal etwas schauen sollte, worin forscht die Professorin oder der Professor gerade, welche Themen sind vielleicht in Zukunft interessant. Und da verweise ich sehr gerne auf Frau Becker. So würde ich das nämlich auch machen, bei der Themenfindung in Fachzeitschriften zu gucken oder auch mal bei Fachvorträgen, bei Seminaren einfach mal reinzuhören oder reinzuschauen, weil man da oft auch gute Inspiration findet. Aber gerade die Betreuung durch einen Doktorvater oder eine Doktormutter sollte gut ausgesucht sein. Denn letztendlich ist das die Person, die der erste Ansprechpartner für einen ist, nicht nur inhaltlicher Natur. Und bei mir war es so, dass ich verschiedene Gespräche auch geführt habe mit potenziellen Betreuerinnen und Betreuern und bei meinem Doktorvater, den ich dann ausgesucht habe, auch das beste Gefühl hatte. Was waren die entscheidenden Kriterien für mich, die ich auch wirklich jedem ans Herz lege, der in Zukunft eine Promotion anstrebt? Klare Absprachen finden, das heißt, was die Themenfindung angeht, was den Zeitplan angeht, was zum Beispiel die Unterstützung angeht. Manche Professorinnen und Professoren handhaben das eher, ich würde es als laissez-faire beschreiben, manche anderen haben ein etwas verschultes Betreuungsprogramm. Und je nach Typ Mensch passt das eine oder andere Programm besser. Und da sollte man sich vielleicht im Vorhinein Gedanken drüber machen, welches oder welche Art und Weise am besten zu einem passt. Und zu mir selber hat eigentlich ganz gut gepasst, dass mein Doktorvater mir recht viele Freiheiten gegeben hat, aber mir auch immer zugesichert hat, wenn etwas ist, selbst um 3 Uhr nachts, könne ich ihn anrufen, könne ich ihn erreichen. Er hätte dann ein offenes Ohr für mich. Und tatsächlich war es dann auch so, was ich ihm auch bis heute sehr, sehr hoch halte. Immer wenn etwas gewesen ist, konnte ich ihn anrufen. Und immer wenn ich Fragen hatte, hat er sich innerhalb der nächsten Stunden gemeldet. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und so geht das tatsächlich auch nicht in jedem Betreuungsverhältnis zu. Aber solche Fragen sollte man sich im Vorhinein auf jeden Fall überlegen und da vielleicht auch gerne den Draht suchen zu Personen, die vielleicht schon bei der Professorin, bei dem Professor promoviert haben oder gerade auch dort am Lehrstuhl arbeiten. Und sich Vorerfahrung einzuholen schadet nie, um sich vielleicht ein besseres Bild darüber zu machen, was möchte man selber und wie läuft dann die Promotion bei der Person auch tatsächlich ab. Das kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Und wenn man diese Abwägung getroffen hat, dann kann es natürlich immer sein, dass es dann anders läuft. Aber in der Regel ist man dann schon ganz gut aufgestellt.
Ja, ich will es vielleicht mal von der anderen Seite beleuchten. Ich habe ja meine Honorarprofessur an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und habe dort auch Dissertationen betreut, was ich aufgrund meiner anwaltlichen Tätigkeit nur sehr, sehr selten mache, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Was aus meiner Sicht da sehr wichtig ist, ist, dass wenn da eine Kandidatin oder ein Kandidat kommt, dass die das Gefühl vermitteln, die brennen für das Thema. Die wollen jetzt nicht irgendetwas runterschreiben, um den Doktortitel zu erreichen, sondern die brennen für das Thema. Und insbesondere, dass sie auch in der Lage sind, das eigenständig anzugehen. Ich mache das Negativbeispiel. Ich hatte mal eine junge Kollegin aus Stuttgart, die mich anschrieb, ob sie bei mir promovieren könne. Und das war alles, was sie schrieb. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, mit welchen Vorstellungen sie das Promotionsvorhaben denn anginge und vor allen Dingen, welches Thema sie denn vor Augen habe. Und dann kam als Reaktion, das Thema würde sie gerne mit mir zusammen überlegen. Und das ist ein Angang, der sicherlich kein guter Angang ist. Und natürlich ist dieses Promotionsvorhaben auch nie in Gang gesetzt worden. Wenn man als Professor das Gefühl hat, da ist jemand, den man dabei unterstützen muss, das Thema überhaupt, man kann sagen, das Thema passt nicht, das Thema ist ausgeschrieben. Aber wenn jemand ohne eine eigene Vorstellung überhaupt kommt, das ist schon das erste, aus meiner Sicht das erste K.O.-Kriterium. Und so wie Sie beiden das beschrieben haben, nicht, dass man erstens über denjenigen oder diejenige recherchiert, der da oder die da als Gesprächspartner sitzen, dass man eine eigene Vorstellung über das Thema einbringt, halte ich für ganz wichtig. Aus der Professorensicht ist das Arbeit. Aus der Doktorandensicht natürlich auch, aber das ist etwas anderes. Und man muss dem Empfänger, den Professorinnen und Professoren, möglichst viel Arbeit nehmen, egal wie dann intensiv die Betreuung ist. Das ist dann wirklich genauso wie, Herr Bui, wie Sie das beschrieben haben und Frau Becker, wie Sie das auch gesagt haben, ist sehr individuell. Da muss man zueinander finden. Da hat auch jeder einen anderen Plan und eine andere Umgangsweise. Aber wichtig ist, dass man wirklich das Gefühl vermittelt, ich möchte dieses Thema durchdringen. Vielleicht eine Frage, bevor wir dann mal so ein bisschen zum Doktorandentag bei uns kommen. Frau Becker, Herr Bui, was haben Sie für Tiefs durchgemacht und was waren die schönsten Momente? Abgesehen davon, Herr Bui, dass Sie natürlich jetzt vor einiger Zeit schon die Urkunde entgegennehmen konnten. Frau Becker, vielleicht starten Sie mal.
Ja, ich fange mit den Tiefs an. Wie ich schon angerissen habe, gab es am Anfang nicht so viel Literatur, an der ich mich orientieren konnte zu meinem Thema, sodass die Einarbeitung sich etwas schwieriger gestaltet hat und auch, wie ich erzählt habe, die Literatursuche. Dann, was ich auch zukünftigen Promovierenden empfehlen würde, wäre es, das Thema möglichst konkret zu fassen. Das war ein Problem bei mir, wo der Doktorandentag bei Ihnen mir auch sehr geholfen hat, um ehrlich zu sein. Mein Thema war ursprünglich ja etwas weiter gefasst und sollte die Lösungsansätze zu den evasiven Gestaltungen in der EU betreffen. Das war sehr weit umfassend und dementsprechend war es dann auch eine Problematik, das zu strukturieren. Und dementsprechend war es ein guter Tipp, dass man da schaut, dass man konkrete Grenzen zieht. Und danach habe ich mich auf die globale Mindestbesteuerung fokussiert. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und zu den Hochs ist es immer, wenn man ein Problem hat, an dem man etwas länger sitzt und wenn man das dann quasi nach einigen Wochen des Kopfzerbrechens für sich gelöst hat und gut runtergeschrieben hat, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erfolgserlebnis. Das sind so die Hochs und Tiefs.
Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, Frau Becker, nämlich die Fokussierung. Am Anfang ist es häufig so, dass man das Gefühl hat, ich habe nicht genug. Da fällt mir nicht ausreichend ein, dass es eine Promotion ausmacht. Insofern ist es ganz gut, wenn man sich Themen sucht, wo man vielleicht an der linken Ecke und der rechten Ecke ganz einfach etwas abschichten kann, wenn sich herausstellt, ja, das ist absolut ausreichend, den Kern, über den ich schreiben möchte, ist absolut ausreichend, denn das kann man am Anfang einfach gar nicht einschätzen und dann wird es vielleicht auch uferlos. Herr Bui, was waren Ihre Hochs und Tiefs?
Ja, mein größtes Hoch und mein größtes Tief liegen eigentlich recht nah beieinander. Mir war es tatsächlich nicht der Anfang und auch nicht die Mitte, sondern tatsächlich eher das Ende der Dissertation. Vielleicht erstmal zum Beginn fällt mir gerade auch noch ein, dass ich da einen möglicherweise wertvollen Tipp für diejenigen habe, die gerade noch zu Beginn der Promotion stehen. Bei mir war es nämlich so, warum mir der Anfang nicht so schwer gefallen ist. Ich habe einfach direkt angefangen zu schreiben. viele fangen ja vielleicht erstmal an, sich erstmal sehr viel einzulesen, zu lesen, eine umfangreiche Recherche zu machen, sich viele Notizen zu machen und versuchen, das dann nach und nach dann einzuarbeiten, ein Stück weit dann irgendwie voranzukommen. Aber ich habe bei mir einfach angefangen zu schreiben, denn ich habe mir gesagt, wenn ich 10 Seiten schreibe und davon 9 Seiten Murk sind, dann ist das so. Ich habe trotzdem dann eine Seite, die am Ende übrig bleibt und die dann wertvoll ist. Und so durch das Schreiben kommt dann eigentlich auch ein guter Denkprozess in Gang, bei dem man immer wieder nachdenken muss. Passt das so? Passt das nicht so? Sind das sinnvolle Ideen oder nicht? Aber wenn man das schreibt und zu Papier bringt, dann setzt man sich automatisch etwas kritischer damit auseinander, weil man ja auch überlegen muss, wie man das nun jemand anderen, der damit gerade wenig zu tun hat, das ordentlich vermitteln kann. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, zumindest war es bei mir so, kommt man eigentlich auch erstmal ganz gut voran. Aber da komme ich auch schon dazu, was bei mir dann ein bisschen problematischer wurde, nämlich das Ende. Denn Sie haben es eben auch schon selber angesprochen, wenn man überlegt und nicht weiß, ob man genug Stoff für die Promotion hat, dann sollte man auf gar keinen Fall, wie es bei mir dann auch der Fall war, so viel schreiben, dass man am Ende kaum noch den Wald vor lauter Bäumen sieht und dann doch viel zu viel dann abschichten muss. Das habe ich zwar immer zwischendurch schon mal gemacht, aber das Ende war dann doch etwas konfus, denn ich habe mir, was Fluch und Segen zugleich war, ein sehr festes Datum gesetzt. Dadurch, dass ich die Promotion nach dem ersten Examen gemacht habe, wusste ich, naja, das zweite Examen kommt noch. Ich habe da noch 2 Jahre vor mir, die ich noch verbringen muss. Und bevor das dann mir zu lange dauert, habe ich gesagt, na gut, nach spätestens 1 Jahr und 10 Monaten gibst du ab. Und die Deadline habe ich mir dann auch gesetzt, inklusive Referendariatsbewerbung. Das Gute dabei war, dass ich mich dazu gezwungen habe, dann auch wirklich abzugeben. Und dann musste die Dissertation dann auch fertig sein. Aber das war auch der Nachteil, weil die letzten 3 Monate, ja, da habe ich recht wenig geschlafen. Da konnte ich auch nicht so viel schlafen, weil mich diese Dissertation immer wach gehalten hat. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, daran zu denken, weil ich mir diese Grenze gesetzt habe. Es war Stress, es war auch Motivation zugleich, aber es ist dann auch mit wirklich sehr viel Aufwand verbunden und vor allem mit sehr viel Nervenstärke verbunden, das Ding dann auch über die Bühne zu bringen. Denn gerade das Ende sollte man nicht unterschätzen. Als ich in die Endkontrolle gegangen bin, fällt einem so viel auf, was man vielleicht noch verbessern kann. Es kann ja immer besser sein als das, was man geschrieben hat. Und vor allem auch die ganzen Formalien und Fußnoten, die nochmal anzupassen, das hat mich wirklich recht viele Nerven und vielleicht auch das eine oder andere Haar gekostet. Aber so schlimm ist es mittlerweile doch nicht geworden. Es ging glatt über die Bühne, aber ich möchte deswegen auch nur vorwarnen, alle, die auch noch das Ende vor sich haben oder kurz davor stehen, das kann nochmal sehr stressig werden und das war bei mir wirklich der Tiefpunkt schlechthin, wo man doch eigentlich schon so kurz vorm Ziel steht, dass man nochmal so einen Stress durchlebt, um das nochmal fertigzustellen.
Ja, Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt. Während dieses Prozesses lernt man ja unglaublich viel. Und natürlich schreibt man nach einem Jahr besser als am ersten Tag. Und das betrifft nicht nur die Formulierung, das betrifft nicht nur die Struktur, das betrifft auch die Formalia. Deswegen sollte man durchaus auch, wenn man so auf halber Strecke ist, die ersten 10, 20 Seiten direkt schon mal überarbeiten, weil die nämlich nicht bei weitem nicht so gut sind wie die Seiten 180 bis 200, weil man eben in diesem Lernprozess drinsteckt und es eben ganz einfach besser wird. Und gerade vor dem Hintergrund ist es völlig richtig, was Sie gesagt haben. Man muss da einiges, wenn man meint, fertig zu sein, dann doch nochmal überarbeiten. Gerade das, was man so am Anfang geschrieben hat. Ich glaube, was Sie beiden uns mit auf den Weg gegeben haben hier, sind ganz, ganz wertvolle Tipps, die Kolleginnen und Kollegen, die das angehen möchten, wunderbar gebrauchen können. Lieber Eugen, vielleicht leite ich an der Stelle mal zu dir über, damit du unser Promotionsstipendium ganz einfach vorstellst und dann sagen Frau Becker und Herr Bui vielleicht nochmal etwas zu ihren Erfahrungen mit diesem Programm, wie sie das empfunden haben, wie sie das aufgenommen haben.
Sehr gerne. Mit unserem Stipendium fördern wir Promotionen im Bereich des Steuerrechts. Das muss nicht zwingenderweise ein ausschließlich steuerrechtlicher Fokus sein, sondern es kann auch durchaus, wie bei Ihnen, lieber Herr Bui, eine interdisziplinäre Arbeit sein, die eben auch steuerrechtliche Berührungspunkte hat. Solche Arbeiten fördern wir monetär und ideell. Die monetäre Förderung sieht einen Druckkostenzuschuss vor, der am Ende der Promotionszeit sozusagen als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss tatsächlich dann auch eines Verlagsvertrages dann ausgezahlt wird. Zum einen. Und zum anderen das, wo wir eigentlich, das besondere Asset eigentlich unserer Förderung sehen, die ideelle Förderung. Die ideelle Förderung umfasst im Kern das Angebot, dass wir als Sparringspartner für die Promovierenden zur Verfügung stehen. Das heißt, dass wir gerne bereit sind, speziell praxisbezogene oder Praxisbezüge des jeweiligen Promotionsthemas wirklich aus der Perspektive eines Praktikers zu diskutieren. Das kann in ganz unterschiedlicher Form ablaufen und steht immer unter der Prämisse, alles kann, nichts muss. Also es wird niemand verpflichtet, uns da alle 3 Monate irgendeinen Bericht vorzulegen oder ähnliches, sondern immer dann, wenn ein Kandidat oder ein Stipendiat eben das Bedürfnis hat, tatsächlich sich mal auszutauschen, dann kann das Ganze beispielsweise über ein Teamsgespräch, über ein Telefonat oder gerne auch über einen Vortrag bei uns in der Kanzlei ablaufen. Also da sind in Form der Zusammenarbeit keinerlei Grenzen gesetzt und können ganz individuell gehandhabt werden. Förderfähig sind im Kern alle Promotionsvorhaben, die zum Zeitpunkt der Bewerbung die Exposé-Reife erreicht haben, also wo man sich bereits ein gewisses Ziel gesetzt hat, das man mit wissenschaftlichen Methoden erreichen möchte und man zumindest schon mal auf einigen wenigen Seiten zusammenfassen kann, wie man denn dieses Ziel, was man wissenschaftlich verfolgt, auch dann erreichen möchte. Das ist im Grunde auch das, was wir im Rahmen der Bewerbung gerne sehen möchten, dass man uns neben einigen Standardunterlagen, die man im Rahmen der Bewerbung einreichen sollte, uns eben auch kurz aufzeigt, das ist meine Thematik und diese dann eben darstellt in einem Umfang von 3 bis maximal 10 Seiten und dort eben aufzeigt, mit dieser Thematik möchte ich mich beschäftigen und das ist ein Stück weit das Handwerkszeug, die methodischen Ansätze, mit denen ich das Ziel verfolgen möchte. Das ist sozusagen der Mindeststandard. Wir fördern allerdings auch Doktorarbeiten, die bereits deutlich weiter vorangeschritten sind, also auch Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits schon ganz, ganz am Ende des Promotionsvorhabens sind, wo aber die Doktorarbeit noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wo die Disputation noch nicht erfolgt ist. Auch sie können sich bei uns bewerben. Der Ablauf ist aktuell so, dass das Bewerbungsfenster geöffnet ist seit dem Beginn des Jahres. Und Bewerbungsschluss für diesen Durchgang ist der 31. Mai diesen Jahres. Im nächsten Schritt, nachdem wir die Bewerbungen erhalten haben, schauen wir uns diese an und wählen dann eben aus, wen wir tatsächlich in die nähere Auswahl ziehen und laden diese Kandidatinnen und Kandidaten dann zu unserem Doktorandentag, der entweder im Kölner Büro unserer Kanzlei stattfindet oder wir hatten es in der Vergangenheit auch schon einmal an anderen Standorten, teilweise auch parallel gehabt. Und an diesem Doktorandentag, und da würde mich auch Ihre, liebe Frau Becker, lieber Herr Bui, Erfahrung interessieren, ja, sprechen wir über die Themen. Das heißt, es läuft im Kern ab wie ein klassisches Doktorandenseminar, bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihr Thema kurz zu präsentieren, vorzustellen, eine Viertelstunde, 20 Minuten und wir dann in das, was uns ganz besonderen Spaß macht, eben in die Diskussion der Themen einsteigen. Und Diskussion heißt dann nicht an der Stelle, dass wir sich Kritikpunkte wie bei einer Lehrveranstaltung oder bei einer Prüfungssituation aufzeigen, sondern dass wir einfach über die Themen in ganz informeller Runde diskutieren und Anregungen formulieren, verschiedene Lösungsansätze vielleicht für Thematiken besprechen und versuchen, das Ganze jedenfalls locker zu halten. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel verspreche, liebe Frau Becker, lieber Herr Bui.
Ja, also ich kann das nur bestätigen. Es war eine sehr angenehme und bereichernde Erfahrung. Also man hatte eine sehr offene, kommunikative, freundliche, hilfsbereite Atmosphäre. Und ich finde, der Vortrag hat, ich habe ja schon über das Problem gesprochen, wenn man am Anfang zu euphorisch ist und ein möglichst großes Thema wählen will und dann den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, hat der Vortrag, der ja auf 20 Minuten begrenzt ist, einen natürlich gezwungen, gezielte Schwerpunkte zu setzen. Und das hat mir sehr geholfen. Und ferner war es auch sehr interessant, mal zu sehen, welche Fragen Praktiker zu dem Thema stellen. Man ist, gerade wenn man am Lehrstuhl eingebunden ist, natürlich in so einer gewissen Bubble unterwegs. Und dementsprechend fand ich es sehr bereichernd zu sehen, welche Fragen Sie gestellt haben oder welche Anregungen Sie gegeben haben. Genau, und das war sehr, sehr spannend zu sehen. Denn je nachdem, was für ein Thema man natürlich wählt, muss man ja auch sehen, dass gewisse Themen ja natürlich eine große Praxisrelevanz haben, man aber nicht unbedingt mit der Praxis während der Arbeit zu tun hat, sodass das eine ganz einmalige Möglichkeit war, dann neue Impulse und Perspektiven zu bekommen.
Ich kann mich Frau Becker da tatsächlich sehr anschließen, den Blick aus der Praxis mal zu bekommen, den vor allem kritischen Blick aus der Praxis zu bekommen, kann den eigenen Blick auch sehr gut schärfen. Und vor allem für diejenigen, die etwas weiter schon sind, also vielleicht mehr als ein Exposé haben und vielleicht sogar kurz vor Abgabe der Dissertation stehen, ist das mit Sicherheit auch eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Denn an vielen Universitäten ist es ja auch so, dass man seine Arbeit ja schlussendlich auch noch mündlich verteidigen muss. Und mal in so eine Situation zu kommen, das hat man nicht häufig. Vor allem, dass man da Personen gefragt wird, die mit dem Thema in der Praxis zu tun haben, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen und vielleicht nicht einfach nur ein Gespräch mit Freunden simulieren über das Promotionsthema, sondern wirklich kritische und auch sinnvolle Nachfragen zur Promotion stellen. Das ist ungemein wichtig und ungemein wertvoll. Und da kann man mit Sicherheit auch sehr, sehr viel für die eigene Disputation dann mitnehmen. Darüber hinaus kommt man ja bei so einem Tag, und das hat mir besonders gut gefallen, mit sehr, sehr vielen Personen zusammen, die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen. Und man kann, und das hat Frau Becker ja vorhin ja auch schon einmal erwähnt, man kommt mit vielen Personen zusammen und lernt diese kennen und hält teilweise auch danach, nach diesem Doktorandentag, noch lange Kontakt. Auch ich selber habe noch von dem Doktorandentag einige Personen, zu denen ich auch weiterhin noch Kontakt halte und man sich halt auch fachlich auch austauscht. Das kann auch ungemein wertvoll sein. Und was ja darüber hinaus auch noch geht, Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, die ideelle Seite dieser Förderung. Bei mir selber kam es mir sehr gelegen, dass demnächst vor meinen anstehenden Examensklausuren es auch der Fall ist, dass man ja auch verschiedene Workshops besuchen kann. Darunter fallen ja beispielsweise auch Crashkurse für Referendare, um nochmal gezielt sich auf die Examensklausuren vorzubereiten. Die kommen mir natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt sehr, sehr entgegen. Oder auch zum Beispiel andere Seminare oder Workshops, die darauf gerichtet sind, zu erklären, was Referendarinnen und Referendare steuerlich berücksichtigen können. Das ist natürlich wunderbar, dass man darüber hinaus auch noch die Gelegenheit hat, von so erfahrenen Steuerrechtsanwälten einen Einblick zu bekommen und vor allem wertvolle Tipps zu bekommen.
Ja, das, was Herr Bui gerade angesprochen hat, das sind Veranstaltungen auch im Rahmen unserer Zehnt-Akademie. Warum heißt das eigentlich Zehnt? Warum ist unser Logo der Zehnt? Ja, der Zehnt ist der Ursprung aller Steuern. Das ist da der Hintergrund. Sie haben eben schon gesagt, das hat mich auch vorbereitet auf das Rigoroso. Das bieten wir in dem Zusammenhang auch an und das haben einige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch schon wahrgenommen, dass wir ein Proberigorosum veranstaltet haben. Und das muss dann auch nicht zwingend an einem unserer Standorte in Köln, Berlin oder in München sein, sondern das haben wir auch per Teams, so wie wir uns jetzt auch unterhalten, getan. Das ist auch eine ganz gute Übung, weil man dass eine Universität diese Gelegenheit so oft ja nicht hat. In der normalen juristischen Ausbildung an der Universität hält man vielleicht in zwei Seminaren mal einen Seminarvortrag. Da wird einem aber nicht gesagt, bitte gucken Sie mich an. Sehen Sie mir ins Gesicht. Wenn ich prüfe beispielsweise, dann kommt es mir nicht unbedingt auf den Inhalt an. Mir kommt es an, habe ich einen Gesprächspartner, der mir ins Gesicht guckt, der mir entweder eine Frage erläutert, die gestellt ist, wenn es um Staatsexamen geht oder in einem Rigorosum, der mir ins Gesicht guckt und seine Thesen erläutert und erklärt als gleichberechtigter Gesprächspartner. Und das sind so Dinge, wie verhalte ich mich da und so weiter. Da haben nicht alle den Blick dafür, dass sie das Gefühl entwickeln, wie präsentiere ich mich eigentlich gerade. Das ist für Vorstellungsgespräche auch wichtig. Und das bieten wir in dem Zusammenhang auch an. Und wie Sie eben sagten, ja, also da sind ja auch kritische Fragen gestellt worden und da ist kritisch diskutiert worden, aber Sie haben das als konstruktiv empfunden. Das ist mir ganz besonders wichtig. Ich hatte vor langer, langer Zeit während meiner Promotion ein Stipendium und im Rahmen dieses Stipendiums bekam man auch einen Begleiter aus der Praxis an die Seite gestellt und bei mir war das der damalige Leiter der Steuerabteilung und Rechtsabteilung, Dr. Sünner der BASF AG und der lud mich dann ein, nachdem ich eine erste Zwischenzusammenfassung nach Ludwigshafen geschickt habe und ich habe mich gefreut wie sonst was auf eine interessante Werksführung bei der BASF AG und leckeres Essen im anschließenden Restaurant der BASF AG und dann wurde ich empfangen und in einen Konferenzraum geführt und da stand die gesammelte einschlägige Literatur auf dem Tisch. Da habe ich schon gedacht, naja, ob das mit der Werksführung noch was wird, habe ich schon in Frage gestellt und der hat mir dann Das war ein gesellschaftsrechtliches Thema und er hat mir dann meine Vorstellungen zerrissen, wie ich mir das denn vorstellen würde. Er sei verantwortlich als Muttergesellschaft für 200 bis 300 Tochtergesellschaft. Mit meinen Minderheitsvorstellungen, mit meinen Minderheitsrechten könne ein solcher Konzern nicht geführt werden. Und dann bin ich nach Hause gefahren und stand in Mannheim am Bahnhof, habe eine Telefonzelle aufgesucht. Damals gab es noch keine Handys, habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, also das mit der Dissertation und mit der Promotion, das wird nichts. Und beim zweiten Mal, das haben wir dreimal vollzogen. Wir waren noch essen, aber das Essen hat mir beim ersten Mal nicht mehr geschmeckt. Eine Werksführung hat es nicht gegeben. Und beim zweiten und dritten Mal war ich dann sehr viel besser vorbereitet. Aber es hat eben dazu geführt, dass wenn ich meine Ausführungen niederschrieb, was wird jetzt Herr Sünner wieder dazu sagen? Ich habe dadurch meine Auffassung nicht verändert, aber ich habe mich darauf eingestellt, das rechtfertigen zu müssen. Und das war schon eine recht harte Schule. So wollen wir es nicht machen. Wir wollen es wirklich in einer ganz konstruktiven und netten Atmosphäre auf Augenhöhe machen. Ich glaube, dass Sie beiden, die das ja erfolgreich abgeschlossen haben, Frau Becker hat ja den letzten Schritt noch vor sich, dass die Arbeit vielleicht zurückkommt mit ein paar Anmerkungen, die Sie dann bearbeiten müssen. Und dann müssen Sie dann auch irgendwann in das Rigorosum und die Arbeit verteidigen. Aber ich glaube, Sie beiden haben denjenigen, die Mut haben, dieses Promotionsprojekt anzugehen, einen wirklich guten Einblick verschafft, wertvolle Tipps gegeben. Das nimmt auch, glaube ich, so ein bisschen die Hemmschwelle für die ein oder andere oder den einen oder anderen, das Projekt in Angriff zu nehmen. Man kann nur dazu ermutigen. Und dafür, liebe Frau Becker und lieber Herr Bui, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass Sie da gewesen sind, danken Ihnen dafür sehr und wünschen Ihnen natürlich für Ihren weiteren Werdegang viel Erfolg. Und Sie haben die besten Voraussetzungen dazu unter allen Gesichtspunkten. Vielen Dank aus Köln und aus Berlin.
Vielen Dank.